Kannst du für die Leute, die noch nicht viel oder noch gar nicht davon gehört haben, nochmal zusammenfassen, was ist denn das Institut für Staatspolitik? Was versteckt sich hinter diesem schwülstigen Begriff?
Ja, ich sehe den Begriff auch als sehr schwülstig an, ähnlich wie Metapolitik, ein anderer Begriff, den sie gerne verwenden. Würde aber deswegen trotzdem nochmal versuchen, das kurz zu skizzieren. Also es besteht seit 2000, hat auch schon verschiedene Entwicklungsphasen durchgemacht, kann einfach grob gesagt als rechtsextreme Propagandaplattform genannt werden, wo auch aus verschiedenen rechten, faschistischen Strömungen irgendwie Autoren repräsentiert werden und dort sich verlegen lassen können oder irgendwie Referate halten, irgendwie Jobs finden, wie auch immer. Also sozusagen eigentlich eher so eine Vernetzungsplattform. Die selbst sehen sich natürlich dazu noch auch als Think Tank und sagen, sie würden sozusagen rechte Theorien irgendwie weiterentwickeln, ins 21. Jahrhundert holen. Hauptbezugspunkt ist eigentlich immer gewesen so die konservative Revolution der 20er Jahre, wo es eben schon um Demokratieverachtung, um irgendwie Zerstörung der Weimarer Republik geht und auch schon um faschistoide Ansätze und auch Verschwörungstheorien und Welterklärungsmuster, die halt sehr menschenverachtend sind. Das waren immer so Hauptpunkte für die Arbeit des IFS. Und dazu ging es natürlich auch um die Vernetzung. Also du hast ja vorhin erwähnt, die Anbindung an die Junge Freiheit war lange Zeit sehr, sehr wichtig, die ja für die so bürgerlichere extreme Rechte immer sehr, sehr wichtig war. Da gab es zum Beispiel dann eine Art Bruch in der letzten Zeit und einen längeren Streit zwischen Götz Kubitschek und Dieter Stein von der Jungen Freiheit über die Frage, wie man mit der AfD umgeht, wie sie sich strategisch positionieren sollte. Und da hat die Junge Freiheit sozusagen Vorbehalte gegenüber dem IFS. Der Begriff Staatspolitik, der unterscheidet sich ein bisschen zum Beispiel von dem Verständnis der Jungen Freiheit und Ähnlichem. Der Begriff Staatspolitik meint, dass sie behaupten, sie würden sozusagen eher aufs große Ganze gehen, ähnlich wie Metapolitik, sozusagen die Politik, die da drüber steht. Dass sie sagen, okay, wir wollen halt irgendwie den Staat irgendwie langfristig in so diese oder jene Richtung drücken, wie bei Metapolitik auch. Wir interessieren uns nicht über die Frage irgendwie Abwasserzweckverband, Sachsen-Anhalt, ja, nein oder sowas, sondern wir interessieren uns für die Frage Volk, ja oder nein und so das Überleben unseres Volkes als Schicksalsgemeinschaft und so. Und damit möchte man dann auch sozusagen eben so diese Bildungsschichten reinkommen und so eine Art Bildungsdenken und sowas, ein Elite-Denken, was damit ja auch eine Rolle spielt, irgendwie vermitteln. Genau, und das ist so ein bisschen dieser Hintergrund, warum die sozusagen überhaupt in der extremen Rechten auch für sich selbst eine Daseinsberechtigung finden. Einfach weil sie sagen, ja, wir haben diesen staatspolitischen Ansatz und möchten sozusagen möglichst viele rechte Denkerinnen und Denker vereinen.
Wenn du das so sagst, also auch von einer konservativen Revolution sprichst und sagst, okay, es ist so ein, naja, nochmal ein ganz eigener Ansatz, auch innerhalb der neuen Rechten, da fallen mir gleich ganz viele Verbindungen ein, auch zur identitären Bewegung. Und das Institut für Staatspolitik gibt es jetzt seit 2003, mittlerweile hier in Halle leider auch das Haus der IB. Wie sind denn da die Verbindungen zwischen den einzelnen Standorten?
Ja, man kann sagen, die Identitären haben Kubitschek so ein bisschen aus der Bedeutungslosigkeit geholt, also neben der AfD, muss man sagen, weil er sitzt eben seit 2003 in Schnellroda. Er ist sozusagen, kommt ja aus Baden-Württemberg eigentlich, war da Mitglied der Deutschen Gildenschaft, also einer zu Recht vergessenen rechten Gruppe, die eben auch so was Mystisches hat und auch was Elitäres. Ich meine, ich bin in der Gildenschaft, das ist was anderes, als ich bin in der freien Kameradschaftsszene. Und genau, da zieht er dann dahin so und es passiert einfach mal 10 Jahre nichts, kann man sagen. Also es passiert schon was und er kommt auch teilweise rein und er macht zum Beispiel dann 2007 herum seine konservativ-subversive Aktion, irgendwie diese KSA und irgendwie wirft so Flyer in Chemnitz herunter, stört irgendwie so ein irgendwie Konkretkongress oder sowas oder irgendwie verschiedene Kongresse, die irgendwie dezidiert links sind, stört er und möchte das, sagt halt, oh, wir machen das, was Linke irgendwie in 16 gemacht haben, wir hängen Transpi auf und werfen Flyer rum und das sieht er dann sozusagen als metapolitische Revolution und so weiter, aber es interessiert halt eigentlich niemanden. Und dann kommen halt sozusagen die Identitären, werden so ein Medienphänomen, aus Frankreich auch importiert sozusagen, und Deutschland werden sie dann auch schnell ein Medienphänomen. Plus die AfD, die sozusagen plötzlich als Partei irgendwie die extreme Rechte irgendwie sammeln kann und vereinen kann. Und mit diesen beiden Sachen sozusagen ist natürlich seine Bedeutung hart gestiegen, weil er zum einen Leute hat, die dann ihn sozusagen jetzt auch so als Vater, als intellektuelle Führungsfigur und so weiter sehen, die seine Bücher kaufen, die bei ihm auch Bücher schreiben und Praktika machen und so weiter. Das heißt, da hat er plötzlich mediale Relevanz und natürlich auch eine Partei, mit der er Kontakt hat, eben Poggenburg, der jetzt ja raus ist, Höcke und so weiter, waren ja dann auch schon Schnellroda, Kalbitz, der Brandenburg irgendwie da diese 25% geholt hat, alle schon sozusagen Schnellroda gewesen und dabei gewesen. Und damit hat er natürlich eine ganz andere Relevanz. Das heißt sozusagen, es läuft wirtschaftlich für für den Verlag gut. Irgendwie Schnellroder wird sozusagen zum Art geflügelten Begriff, dass man damit was anfangen kann, und er kann sich natürlich selbst inszenieren. Und bei dieser Inszenierung muss man natürlich immer ein Stück weit vorsichtig sein, weil zum einen sagt er selbst, er hätte das ja schon immer gedacht, sozusagen, als er 2003 in die Provinz gezogen ist. Mehr oder weniger hätte er gesagt, naja, bald kommen die IB und die AfD und dann. Andererseits ist es natürlich auch ein Stück weit richtig, dass er da versucht, sozusagen so eine vereinigende Rolle zu spielen und versucht sozusagen den IB dann auch relativ klare Anweisungen zu geben, was sie als nächstes machen, damit sich die Organisation nicht wieder zerlegt und so. Aber das darf man natürlich nicht überschätzen. Zu den Verbindungen, also das IFS hat auch offiziell, soweit ich weiß, ein Büro in der Adam-Kuckow-Straße 16. Und diese Veranstaltung, die einzige Veranstaltung, die die IB hier in Halle fast gemacht hat, sind ja staatspolitische Salons, die aber, muss man dazu sagen, jetzt nicht vor Originalität sprühen, sondern von Berlin einfach nach Halle exportiert worden, weil in Berlin gibt es dann ja auch einen IFS-Ableger. Und da wird dann der Referent einfach nochmal recycelt. Der muss dann von Berlin nach Halle fahren und am nächsten Tag hat er das hier gemacht. Und das waren diese staatspolitischen Salons von irgendwie, die wir da sozusagen am Anfang des Jahres, glaube ich, hatten, im letzten Jahres.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass die Aktion der Identitären Bewegung hier in Halle nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt wurden. Es ist tatsächlich jetzt nach der letzten Gegendemo tatsächlich ein Wortlaut geworden, naja, vielleicht ist das Projekt doch gescheitert, man hofft es zumindest. Die AfD allerdings ist irgendwie eher auf dem aufsteigenden, denn auf dem absteigenden Ast. Wo ordnet sich denn jetzt dann Kubitschek mit seinem Verlag und auch mit dem IFS ein? Also gerade in diesen aktuellen Hin- und Her-Bewegungen.
Ja, also da Kubitschek eben diesen etwas feigen, möchte ich sagen, staatspolitisch-metapolitischen Ansatz hat, kann er sich ja immer, und das schreibt er dann auch, kann er sich ja immer darauf zurückziehen, dass es ihm ja um das Volk so als Großes und Ganzes geht und nicht um die Frage Weidel, Höcke, Poggenburg, wer auch immer. Genau, und deswegen sozusagen ist es manchmal schwer festzustellen. Ich persönlich glaube, er hat diese Annäherung an die AfD. Man hat früher zum Beispiel gesagt, also als wir angefangen haben mit den Protesten als Kollektiv IFS Dichtmachen Schnellroder 2016, hat man immer noch gesagt, naja, AfD, so wollen wir Druck von außen machen, so, und hat sich da so als eben rechtsextreme APO geriert. Aber in den letzten Jahren kamen immer verstärkt sozusagen gerade auch als Stargäste irgendwie AfD-Politiker zu diesen Sommerakademien. Im Januar, wo wir Protest auch organisiert haben, war zum Beispiel Alexander Gauland da und der war der Stargast. Dieses Jahr ist es Alice Weidel, also die andere Bundestagsfraktionsvorsitzende der AfD. Und auch da ist sie sozusagen vermarktet als, okay, Samstag, der Freitag, Nachmittag Stargast sozusagen oder Freitagabend. Und ich glaube, das zeigt sich so, dass Kubitschek auch sieht, okay, die AfD ist halt einfach die Kraft, die tatsächlich was zieht so und was im negativen Sinne verändert sozusagen. Und wo die jetzt sozusagen millionenschweres Konto haben, weil sie das ganze Geld aus den Parlamenten kriegen und so weiter und die ganzen Mitglieder. Und da glaube ich, dass er sich da einfach so anhängt inzwischen, dass es ja schon fast ein bisschen unangenehm ist, wenn man sonst immer behauptet, man ist unabhängig und außerparlamentarisch und so weiter. Und ich glaube, das wird sich auch verstärken. Also der Direktor des Instituts, Erik Lehnert, der immer witzigerweise immer die Einführung macht, also es ist immer so, hier, Dr. Erik Lehnert macht die Einführung zu diesem und jenem Thema. Mehr darf er dann aber auch nicht. Ist zum Beispiel auch Mitarbeiter beim Bundestagsabgeordneten der AfD, wenn man sagt, okay, ich bin das IFS, ich bin ein großer metapolitischer Think Tank so, und mein Chef arbeitet halt einfach für einen AfDler, so für einen Bundestagsabgeordneten der AfD, den man gar nicht so gut, gar nicht wirklich kennt. Ne? Ist es natürlich schon irgendwie auch bezeichnend, muss man sagen. Und da würde ich sagen, er steht mit Höcke sehr gut, Kalbitz, das ist sozusagen der Flügel, dem Kubitschek inhaltlich am nächsten steht. Und ich glaube aber auch, dass man zum Hauptflügel, zum Mehrheitsflügel der AfD eher strategische Differenzen hat. Deswegen kommt Weidel ja auch dahin. Also manche, sage ich mal, bürgerlichen Zeitungen haben mir jetzt den AfD-Streit so erklärt, dass sie gesagt haben, naja, der Höcke-Flügel, der ist jetzt irgendwie rechtsextrem. Man hat sich dann dazu durchgerungen, auch bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder beim Spiegel zu schreiben, die AfD hat einen rechtsextremen Teil. Da sagt man das. Und dann sagt man halt, ja gut, wenn der eine rechtsextrem ist, dann muss der andere Teil irgendwie liberal sein. Und dann wurde Weidel, die ja selber irgendwie rechts ist, irgendwie eine historische Nähe auch zum historischen Rechtsextremismus hat, so von ihren Einstellungen her, dann wurde das plötzlich als liberal dargestellt. Und jetzt kommt der liberale Flügel nach Schnellroder. Das wäre natürlich ein völlig falsches Signal, sowas zu sagen. Sondern es ist einfach so quasi, das sind alle natürlich rechts und es gibt strategische Differenzen. Und Weidel möchte sozusagen die Großpartei vertreten, will halt sagen, okay, hier, völkischer Flügel, guck mal, ich war jetzt bei Kubitschek, so, und lass uns doch mal ein bisschen staatsbürgerlicher da rangehen und so weiter, und das ist sozusagen so ein versöhnendes Zeichen sein, und Kubitschek hat sich da ja auch schon inszeniert, er hat gesagt, ich habe Weidel jetzt nach Schnellroder geholt, ich löse jetzt das Problem in der AfD, aber ich glaube eher, dass es daher kommt, dass Weidel jetzt zu allen geht, weil sie halt sagt, egal ob irgendwie Faschist, Nationalkonservativ, was auch immer, ob irgendwie man will eine völkische Revolution oder man möchte irgendwie mit der CDU koalieren, dass sie sagt, okay, alle haben hier Platz in der Partei, und das ist ja auch die Stärke der AfD. Also diese 30%, die es in manchen ostdeutschen Bundesländern für die AfD gibt, gab es ja vorher, muss man sagen, auch schon in gewissen Teilen als Leute, die bereit waren, irgendwie eine rechtsextreme Partei zu wählen. Die AfD hat nur diese Sammlungsbewegung. Also nach irgendwie DVU, Republikaner, NPD, verschiedenen anderen Projekten schafft sie es als Sammlungsbewegung halt irgendwie in den medialen Mainstream zu treten, dass eben auch diese ganzen Institut für Staatspolitik und was es da so an esoterischen rechten Gruppen gibt, halt da plötzlich mitmachen und sich darauf beziehen.
Ja, das stimmt. Die AfD ist, glaube ich, in den letzten Jahren zu so einem sehr offenen Sammelbecken für alle möglichen rechten Strömungen geworden. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass gerade Alice Weidel zum IFS kommt. Das legt das irgendwie ziemlich deutlich offen, dass sie eben nicht der liberale Flügel ist. Das entbehrt ja dann wirklich jeglicher Grundlage. Aber nächste Woche Freitag, wenn sie quasi hinkommt nach Schnellroda, wird es wieder einen Gegenprotest geben. Es gab in den letzten Jahren immer wieder deutlichen Gegenprotest. Es gab Demos, es gab Vorträge, es gab Gegenaktionen. Und dennoch hat man das Gefühl, und das ist jetzt tatsächlich ein Zitat aus einer selbstkritischen E-Mail, dass man das Gefühl hat, mit dem Protest auf der Stelle zu treten. Woher kommt das? Wo stecken wir gerade?
Naja, ich glaube, es ist natürlich ein Problem, was man in Halle ja auch sozusagen auch zum Beispiel in Initiativen wie Kicks am Ort wahrscheinlich haben oder generell Anwohnerinitiative und so weiter, dass natürlich die Rechten, gegen die man demonstriert und wo man auch berechtigterweise sagt, Nazizentren dicht machen, natürlich in Besitz ihrer Immobilien sind. Das ist natürlich sehr schwierig. Es ist nicht so wie die Kampagne, die es in Halle mal gab, hier gegen den Thorsteiner-Laden, der in Leipziger Straße war. Dann hat der Vermieter ihn gekündigt, gut, dann haben die einfach ein Haus gekauft. Seitdem ist es halt sozusagen schwierig, da was zu machen, weil es einfach dann ja die rechtlichen, gesellschaftlichen Verhältnisse schlecht hergehen. Und dann gibt es noch eben den Punkt, dass man sagt, es ist nicht so, dass sozusagen, was ja die Idealvorstellung wäre, man macht die Demonstrationen, macht sich bekannt, redet irgendwie im Radio darüber oder was auch immer oder schreibt darüber sozusagen, dann würden immer mehr Leute darüber kommen. Und wir haben halt sozusagen ein bisschen eine Diskrepanz festgestellt zwischen Beteiligung von Menschen und sozusagen Thematisierung von Kubitschek sozusagen, also Schnellroda und Kubitschek ist dann aller Munde sozusagen, aber sozusagen die Provinz fahren ist dann vielleicht doch noch eine Schwierigkeit. Genau, bei aller Selbstkritik muss man sagen, bezieht sich mal eigentlich darauf, dass wir sozusagen stabil sind, beziehungsweise stagnieren, das kann man ja doppelt betrachten. Und dass wir eigentlich sozusagen natürlich wollen würden, dass sehr, sehr viele Leute dahin kommen, dass das ganze Dorf dicht ist, dass sozusagen das IFS einfach sieht, okay, hier habe ich eigentlich keine Chance so und ich möchte in die baden-württembergische Provinz zurückfliehen oder was auch immer. Dass man sagt, als so eine zentrale Vernetzungsstelle im Saalekreis, also auch mit Punkt ja Halle, Leipzig und so weiter da, mit verschiedenen rechten Strukturen in Kontakt sozusagen. Und wenn die sagen, okay, das fällt einfach weg und das muss ich sozusagen woanders neu aufbauen, wo es dann ja auch Protest geben soll. Wir wollen natürlich nicht nur, dass es nicht in unserem Hinterhof ist, sondern wir wollen, dass generell dieses Organ der extremen Rechten halt geschwächt wird und zwar auch maßgeblich geschwächt wird. Und das ist natürlich nicht erreicht, weil sozusagen die ihre Arbeit weiter fortsetzen können. Aber wir haben schon Anknüpfungspunkte auch an die Bevölkerung vor Ort, die auch ein Problem damit hat. Kubitschek ist nicht beliebt in seinem Dorf, auch wenn er selbst immer wieder behauptet, diese ganzen verschiedenen Siedlungsprojekte, die es so aus völkischer Seite und aus zum Beispiel von 1% für unser Land gab, wurden auch nicht umgesetzt und es gibt halt diesen regelmäßigen Protest, der irgendwie auch schon ein Stück weit institutionalisiert ist. Genau, unsere Enttäuschung oder beziehungsweise das, wo wir Verbesserungsbedarf sehen, bezog sich vor allem darüber hinaus, dass es noch nicht eben darüber hinaus irgendwie organisiert werden konnte. Und da sind natürlich sozusagen alle antifaschistischen Initiativen auch eingeladen, sozusagen mit Vorschlägen auf uns zuzukommen, beziehungsweise wenn wir Vernetzungstreffen oder Ähnliches machen, da dann halt zu gucken, was man da gemeinsam machen kann, um vielleicht auch mehr Akteure sozusagen einzubeziehen in den Protest.
Es klingt ja jetzt, als müsse man schon irgendwie die Strategie ändern, wenn man tatsächlich nachhaltig was verändern will. Was denkst du, wie könnte so ein neues Vorgehen aussehen? Was wäre denn sinnvoll oder was wäre denn nötig?
Ja, es wäre halt, glaube ich, wichtig natürlich, wenn ganz viele Gruppen sozusagen das auch so sich sozusagen mit zur Aufgabe nehmen, auf dem Schirm haben und so weiter und sagen, naja gut, da und da müssen wir auch gegen demonstrieren und so weiter. Ähnlich wie vielleicht bei dem Haus in der AKS 16 hier in Halle. Sozusagen, dass halt auch viele sozusagen sagen, okay, wir können spontan da Protest machen oder wir können oft da Protest machen sozusagen und dann wechselt man sich ab beispielsweise. Das wäre zum Beispiel so eine Idee. Sonst muss man natürlich auch sich im Diskurs über die neue Rechte was ändern. Natürlich verändern Diskurse jetzt nicht, dass dann Hof steht und dass der Kubitschek gehört. So viel materielle Gewalt hat das alles nicht. Aber eben zum Beispiel, dass man die AfD eben da so einen liberalen Flügel nennt und so weiter, dass man irgendwie Kubitschek irgendwie so als Intellektuellen durchgehen lässt, der sozusagen deswegen, weil er intellektuell ist, irgendwie kein Nazi sein kann oder sowas. Also was ja im Spiegel ist, ja, da gibt es ja immer noch den Artikel, den wir sehr, sehr oft zitieren, muss ich gestehen. Aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal. Irgendwie Kubitschek, der dunkle Ritter, sozusagen stand dann da drüber. Und da geht es halt darum, dass, naja, Kubitschek kann man ja integrieren eigentlich in diese deutsche Demokratie, weil er ist ja, liest ja auch gerne Bücher und sowas. Also das war sozusagen diese Logik, die natürlich irgendwie Bildungsbürger, die in den Redaktionsstuben teilweise sitzen, haben. haben, weil sie sagen, ja, wir sind ja auch nicht böse, also können die ja auch nicht böse sein, wenn man sich sozusagen auf Augenhöhe in dem Punkt begegnet und eben diese vielen Dokus über verschiedene Kartoffelsorten von Kubitschek und so. Da muss sich, glaube ich, der Diskurs ändern und generell über die extreme Rechte. Eben, ich hatte es vorhin schon angesprochen, Kubitschek dient ja auch sozusagen als Folie für den liberalen Flügel. Es gab jetzt auch einen längeren Streit in der neuen Rechten selbst, also die AfD hatte so eine Bundeskonferenz der freien Medien abhalten lassen und dann hatten sich sozusagen diese Schnellroder-Leute mit David Berger gestritten, diesem, ich glaube, ehemaligen katholischen Theologen. So, und dann auch, sie haben sich schon sozusagen auf Twitter dann sehr öffentlich zerfetzt. Aber auch da muss man sagen, beide haben zum Beispiel hervorragenden Kontakt zu Martin Sellner. Zwar hat dann sozusagen dieser Berger-Flügel Leute aus Schnellroder irgendwie homophob, transphob und so weiter beleidigt und umgekehrt dann auch. Sozusagen, also haben sich gegenseitig extrem ihre Daseinsberechtigung irgendwie abgesprochen und ist eben auch extrem menschenfeindlich und haben sich auch sozusagen vermeintlich anders positioniert. Also Berger als eher liberal, pro-westlich und so weiter und Kubitschek und Benedikt Kaiser als sozusagen mehr dieser völkische, geerdete Typ. Aber inhaltlich haben dann beide irgendwie trotzdem mit Martin Sellner zum Beispiel zu tun, der ja auch Kontakte eben zum Rechtsterroristen von Christchurch hatte und zu anderen Leuten in dieser Umgebung, der jetzt zum Glück auch ein paar rechtliche Probleme hat. Genau, und dieses Netzwerk ist natürlich an und für sich sozusagen schlecht und irgendwie zu bekämpfen. Und da ist es natürlich immer so ein bisschen ein schwieriger Impuls, immer die besten oder weniger schlimmen daraus zu picken und dann zu sagen, naja, aber das sind die liberalen Teile davon oder was auch immer, oder das sind die besonders intellektuellen Teile davon. Und da wäre es natürlich auch so, dass man sagt, okay, wir hoffen, dass es so ist, dass ein Schnellroder wäre, da zum Beispiel NPD mit 150 Leuten aufmarschiert nächsten Freitag sozusagen, dass dann irgendwie deutlich mehr Gruppen, Organisationen und so weiter da jetzt auf die Straße gehen würden. In Halle ist es zum Glück ja nicht mehr so, dass auch bei der gegen die IB halt sehr viele Leute auf die Straße gehen und nicht nur warten, bis der dritte Weg kommt oder die Rechte oder die NPD. Aber ich glaube, in Schnellroder in diesem Bereich, wenn die NPD so ein Dorf demonieren würde, hätten wir, glaube ich, mehr Gegenprotest, muss man sagen. Was jetzt nicht an Leuten liegt, sondern sozusagen die NPD ist immer noch sozusagen diesem Nazi-Stiefel-Glatzen-Diskurs sozusagen irgendwie markiert. Aber ich glaube, es gibt eigentlich wenig Gründe dafür, Schnellroder anders zu behandeln als sozusagen die NPD-Bundeszentrale. Nur, dass die NPD zum Glück sozusagen gegenüber der AfD völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Und da deswegen können wir nur sagen, aber man kann ja auch jetzt noch was dran ändern sozusagen. Am Freitag fahren wir zum Beispiel mit dem Bus von Halle nach Schnellroder in den Saalekreis. Die Fahrt dauert nur eine halbe Stunde, aber sozusagen öffentlicher Personennahverkehr ist da ein bisschen schwierig. Und deswegen treffen wir uns 15.15 Uhr am Hinterausgang des Hauptbahnhofes, also in der Ernst-Kamies-Straße und fahren sozusagen mit dem Bus los. Voranmeldungen sind nicht erforderlich, Tickets braucht es auch keine, sondern wir fahren dann einfach hin mit allen Leuten, die Lust haben, sozusagen sich am antifaschistischen Gegenprotest zu beteiligen und sind dann auch schon wahrscheinlich 18 Uhr wieder zurück. Genau, es ist kein Schönwetterprotest, aber trotz alledem, genau, heißt es sozusagen, wir haben einen Infostand und dann demonstrieren wir in der Gegend sozusagen einfach durchs Dorf und hören uns verschiedene Redebeiträge an und sagen dann, okay, wir haben hier gezeigt, es ist nicht möglich für die, das hier ein ruhiges Hinterland aufzubauen, das protestlos durchzuziehen und deswegen sozusagen, genau, ist man auch recht früh dann wieder da.